Kirchner Kalender stand vor ein paar Tagen ein interessanter Text. Und zwar der Liederdichter der DDR, Wolf Biermann, war ein bekennender Atheist. Und er ist in der Osterzeit ein paar DDR-Theologiestudenten begegnet. Und irgendwie kamen sie so drauf, die Theologiestudenten, ja, wir glauben nicht wirklich an die Auferstehung. Wir tun das nicht. Und Rolf Biermann, der Atheist, sagt zu ihnen, aber die Auferstehung ist doch das Wesentliche des Christentums. Ohne die Auferstehung gibt es kein Christentum. Es hat mich beeindruckt. Und ja, Ostern braucht also Auferstehung und Tod. Sonst gibt es kein, sonst passt es nicht, sonst ohne den Tod Jesu kann es auch keine Auferstehung geben. Das füge ich hinzu. Ja. Und ja, vieles ist schwer daran. Aber Jesus sagt zu den Emmaus-Jüngern, musste der Christus nicht all das leiden? Also Jesus hat es gewusst, was auf ihn zukommt. Und was sein Ziel ist. Wie es mal ausgehen wird. Dazu möchte ich euch aus der Offenbarung auch einen Vers vorlesen. Dir steht es zu, die Schriftrolle zu empfangen und ihr Siegel zu öffnen. Denn du wurdest geschlachtet und hast mit deinem Blut die Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus allen Stämmen und Sprachen, Völkern und Nationen. Du hast sie für unseren Gott zu seinem Reich und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Ja, das ist das, was Jesus ausmacht. Da ist es schön zusammengefasst in einem Vers. Aber all das, was da war, Jesus hat es von Anfang an gewusst. Ich will euch noch einen Vers lesen aus 2. Johannes 2, Vers 18 und 19. Das ist die Geschichte, wo Jesus die Tische umschmeißt im Tempel und da ziemlich einen Aufstand macht, kann man sagen. Ja. Da stellten ihm die Vertreter der jüdischen Behörde zur Rede und fragten, mit was für ein Zeichen kannst du beweisen, dass du so etwas tun darfst? Also warum darfst du hier die Tische umschmeißen und hier alle rausjagen und die Tiere wegjagen? Warum darfst du das? Wer hat denn dir das erlaubt? Und dann gibt Jesus eine seltsame Antwort darauf. Aber in der Antwort steckt eigentlich ein viel tieferer Sinn. Jesus antwortete ihnen, reiß diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und dann heißt ja, das sagten die Juden, an diesem Tempel hat man 46 Jahre lang gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Jesus aber hatte aber mit dem Tempel seinen Leib gemeint. Als er von seinem Tod auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er das gesagt hatte. Sie glaubten der Heiligen Schrift und dem Wort von Jesus. Also Jesus, sieht man hier, hat es sehr früh gewusst, was auf ihn zukommt. All die 3 Jahre, die man so sagt man, die er durch das Land gezogen hat, Blinde und Lahme geheilt hat. Er hat schon ganz am Anfang gewusst. Da kann man sich auch die Frage stellen, ab wann hat er das gewusst? Also hier zumindest zeigt es die Bibel eindeutig, ganz am Anfang seiner Wirksamkeit hat er schon gewusst, wie das mal enden wird, wie es mal ausgehen wird. Und Jesus weiß es von Anfang an, ja. Warum hat Jesus das getan? Wir haben gerade von dieser Zwischenzeit gesungen hier. Das ist ein interessantes Wort, finde ich, weil es war mal Ewigkeit und es wird mal wieder Ewigkeit sein. Und da dazwischen gibt es uns Menschen. Und der Höhepunkt dieses Menschseins ist das Leiden Jesu und das Auferstehen. Das ist das Wesentliche. Daran entscheidet sich diese Zwischenzeit. Danach wird es wieder alles im Himmel sein, in Ewigkeit. Und davor war das auch mal. Hier entscheidet sich das alles. Und ja, warum? Gott hat uns als freie Menschen geschaffen. Er wollte, dass wir frei entscheiden können. Und jetzt hat er Menschen geschaffen, aber die waren ja seine Geschöpfe. Und darum denke ich das immer so, Gott hat uns mal auf die Seite gestellt. Ja? Garten Eden, da sind wir draus vertrieben worden. Dann war der Mensch, ein freier Mensch, auf sich selbst gestellt. Aber dann hat Gott ja gar nicht sein Ziel erreicht, dass er freie Wesen mal in der Ewigkeit im Himmel bei sich hat. Und um, dass der Mensch wieder zurückkehren kann, dass der Mensch zurückkommen kann zu Gott, drum hat Gott diesen Weg beschritten, wo auch Karfreitag und Ostern, die Auferstehung dazu gehört, damit ein Mensch, der das versteht oder sich, ja, der sich Mühe gibt, der, ja, Gott macht was, damit ich gerettet werde und wieder in die Ewigkeit zu Gott zurückkehren kann, meine Seele mal dort bei Gott sein kann. Das hat Gott gemacht und da gehört auch Entscheidung dazu, die auch Karfreitag dazu, ja, dass Jesus stirbt. Und wir haben das nachher im Abendmahl. Wir haben Blut und Brot. Warum sind es zwei Dinge? Das hat einen Sinn. Ja, damals in Ägypten wurde auch das Blut von diesem Lamm an den Türpfosten gestrichen, dass der Todesengel vorbeigeht und die Erstgeborenen nicht sterben. Und das Lamm, das geschlachtet worden ist, das mussten die Israeliten essen. Und so ist es auch für uns. So hat auch das Abendmahl zwei Bedeutungen. Das Blut ist dafür da, für unsere Sünden in der Mehrzahl. Ja, das, was wir auch für die Krankheit, für das Leid, für all das Schlechte in der Welt, dafür hat Jesus sein Blut vergossen. Wenn ihr das nachher zu euch nehmt, könnt ihr daran denken. Ja? Für all das, was in eurem Leben schlecht gelaufen ist, dafür ist das Blut Jesu vergossen worden. Aber sein Leib, sein Tod, der hat einen zweiten, auch einen Sinn. Der Römerbrief sagt, der Sünde, Sünde in der Einzahl, die Trennung von Gott bedeutet, dass wir dem Tod geweiht sind. Also vor Gott muss jeder Mensch sterben, weil er weggegangen ist von Gott. Weil er nicht mehr zu Gott gehört. Drum muss jeder Mensch sterben. Und um das aufzulösen, dafür ist Jesu Leib gestorben. Dafür essen wir das Brot. Ja? Dafür nehmen wir das, so wie damals die das Schaf gegessen haben, oder das Lämmle, ja? So nehmen wir da das Brot in uns auf. Dass wir Anteil da kriegen, dass wir mit Jesus auferstehen wieder. Ja? Wir sterben, der alte Mensch stirbt mit Jesus und der neue Mensch steht mit ihm auf. Aber dazu braucht es was. Und das ist der Tod Jesu, dass er am Kreuz gestorben ist. Jetzt wollen wir diese Geschichte mal nacheinander betrachten. Aber das ist mir am Anfang wichtig. Ja, sie haben Jesus gefangen genommen und ihn verhört, die Priester. Im Kapitel Matthäus 26, Vers 66 oder 65. Und ja, ich fange noch ein früher an zu lesen. Und Jesus antwortete ihnen: Du sagst es. Nee, da fällt noch was vorher. Darauf sagte der hohe Priester, der oberste Priester: Ich nehme dich unter den Eid bei dem lebendigen Gott. Sag uns, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Jesus antwortete ihnen: Du sagst es. Aber ich sage euch, von jetzt an werdet ihr sehen, wie der Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzt und die Macht über alles hat, wie er auf den Wolken des Himmels erscheint. Da zerriss der oberste Priester sein Gewand und sagte: Er hat Gott gelästert. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung selbst gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten, die anderen Priester: Er ist schuldig und muss sterben. Eigentlich sagt Jesus hier die Wahrheit. Er ist der Messias, er ist der Menschensohn und er wird einmal zur Rechten Gottes sitzen. Er wird der Minister neben Gottes Thron sein. Und das ist der Anlass, warum sie ihn zum Tode verurteilen. Obwohl er die Wahrheit sagt, wird er zum Tode verurteilt. Das Ganze ist passiert in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag. In dieser Nacht haben sie ihn gefangen genommen, da haben sie ihn verhört und da haben sie dieses Urteil über ihn gefällt. Und dann morgens, am frühen Morgen, haben sie das noch einmal überdacht. Kapitel 27, Vers 1. Dann früh am Morgen fiel die Entscheidung über Jesus. Alle führenden Priester und Ratältesten des Volkes fassten den Beschluss, Jesus soll hingerichtet werden. Sie ließen ihn fesseln und führten ihn ab und übergaben ihn dem römischen Bevollmächtigen Pilatus. Die Juden durften damals kein Todesurteil mehr vollstrecken, das war ihnen verboten. Dieses Recht haben die Römer für sich in Anspruch genommen. Und so sind sie mit ihm zum Pilatus gegangen. Und der Pilatus fragt ihn dann, bist du der Judenkönig? Und Jesus antwortet, du sagst es. Und die führenden Priester und Ratältesten haben Anklagepunkte gegen Jesus vorgebracht. Aber Jesus hat darauf keine Antwort gegeben. Also sie haben so Dinge gesagt, wie er will den Tempel abreißen, in 3 Tage wieder aufbauen. Und er hat am Sabbat Kranke geheilt und alles mögliche solche Dinge haben sie vorgebracht. Aber das hat alles nett zusammengepasst und der Pilatus hat sich gewundert. Und der Pilatus war schon ein römischer Beamter, gut ausgebildet. Der musste mit solchen Situationen umgehen können. Er war auch ein gebildeter Mensch. Aber er hat einfach gemerkt, da ist was. Und auch was soll ich jetzt machen? Wie komme ich da raus? Das ist eigentlich nicht des Todes wert, was sie ihn anklagen. Und er hat auch die Geschichte gewusst, dass Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und das war auch so ein Punkt, bis dahin, dass Jesus krank geheilt und so alles Mögliche tut, das war noch verschmerzbar. Aber für die hohen Priester war das jetzt, für den hohen Priester und auch für die Priester, für die führenden Priester war das sehr schwierig. Jetzt war was Konkretes da. Jesus erweckt einen Lazarus von den Toten auf. Und sie haben Angst gehabt, ja, dass sie ins Hintertreffen geraten. Der Pilatus war auch nervös, weil wenn so viele Pilger zum Passafest nach Jerusalem kommen und da jetzt eine Unruhe entsteht, also alle waren angespannt. Und dann hat der Pilatus eine Idee. Ich gebe euch einen Gefangenen frei. Das mache ich jedes Jahr an Passafest, dass ich euch zugewandt bin. Ein Gefangener wird freigelassen, begnadigt auch, ja. Und so ist er auf die Idee gekommen, ich werde euch Barnabas freigeben oder Jesus. Barnabas war ein Zelot, heute würde ich sagen ein Terrorist. Der hatte sich beigebracht, dass er irgendwo in seiner, jetzt müsste ich da einen Dolch rausziehen können, ja, ein Messer in seinem Gewand hatte. Und dann haben die mitten im Getümmel einen römischen Soldaten getötet. Wenn der halt mal Freizeit hatte oder sonst was. Und so einer war der Barnabas. Und das war jetzt sein. Den wollte er ihnen freigeben oder Jesus. Und dann war doch eigentlich ganz klar, der Barnabas ist viel schuldiger wie Jesus. Und diesen Deal wollte er ihnen vorschlagen, oder hat er ihnen vorgeschlagen, weil er hat genau gemerkt, die eigentliche Ursache für die Anklage Jesu war Neid. Die hohen Priester konnten das nicht verstehen, dass Jesus mehr hat, dass Jesus mehr geliebt ist von Gott als sie. Sie waren doch die eigentlichen Vertreter der Religion vor Gott, also sie waren Gottes Boten auf dieser Welt, so war ihr Selbstverständnis. Und jetzt kommt da einer, der auf einmal mehr kann wie sie, der mehr darstellt, der mehr Anspruch hat. Und in diese Situation hinein kommt dem Pilatus seine Frau und sagt, ich hatte heute Nacht einen Albtraum. Tu diesem Menschen nichts an. Aber das verhallt irgendwo, es kommt nicht durch. Und die führenden Priester und Ratältesten, die haben die Menschenmenge überredet und haben gerufen, der Barnabas soll freigelassen werden, der Barnabas. Und dann fragt der Pilatus noch, was hat er denn getan? Und der soll freigelassen. Und was soll ich mit Jesus machen? Ja, den sollst du kreuzigen lassen. Ja, und was hat er getan? Lass ihn kreuzigen. Also es kommt ein riesiger Tumult zustande. Und am Ende bleibt dem Pilatus nichts anderes übrig. Er hat dieses Angebot gemacht. Er kann jetzt auch nicht mehr zurückziehen. Und er muss diesen Unschuldigen, seinen Augen auch Unschuldigen, kreuzigen lassen. Er hat sich verkalkuliert, verspielt und er merkt auch, die Situation wird immer brenzeliger, auch für ihn. Und darum muss er dem wohl oder übel zustimmen. Er macht noch einen letzten an für sich. Er holt eine Schüssel Wasser, wäscht seine Hände in Unschuld quasi, oder ja, wäscht seine Hände und sagt, ich habe damit nichts zu tun, ich bin daran nicht schuld, ihr seid schuld. Ob das so geht? Das war einer meiner Religionslehrer, von dem ich was behalten habe, der hat an der Stelle erzählt, wie ist es mit dem Richter, wenn der beim Unterschreiben des Todesurteils die Tinte auf seinen Finger bringt? Das ist eigentlich das Gleiche, wie wenn nachher der Henker Blut an den Händen hat. Ja? Und darum versucht dieser Pilatus hier, die Tinte, die er wahrscheinlich nicht an seine Hände hatte, aber seine Hände in Unschuld zu waschen. Ich habe damit nichts zu tun. Und das ganze Volk ruft, die Strafe für seinen Tod soll auf uns und unsere Kindeskinder kommen. Daraufhin hat er Pilatus den Barnabas freigelassen, also der Mörder wurde freigelassen. Der erste, der durch Jesus begnadigt worden ist, der von Jesus begnadigt worden ist. Und dann steht hier, Jesus aber ließ er auspeitschen. Habt ihr eine Vorstellung, was das war? Eine jüdische Auspeitschung hat 39 Schläge gehabt, weil, falls man sich verzählt hat, dass man nicht über die 40 kommt, eine römische war 40 Schläge auf den Rücken. Nach diesen 40 Schlägen hat Jesus geblutet, stark geblutet. Der ganze Rücken war eine einzige offene Wunde. Eigentlich war das schon ein Todesurteil, weil unter damaligen hygienischen Verhältnissen so eine Wunde zu überleben, war fast unmöglich. Dann wurde er den Soldaten übergeben, damit sie ihn kreuzigen. Dann haben die Soldaten ihren Spott mit ihm getrieben. Sie haben ihn ausgezogen, sie haben ihm einen scharlachroten Mantel angezogen, eine Dornenkrone auf seinen Kopf gesetzt und haben ihm einen Stock so als Zepter in seine Hand gegeben und haben sich über ihn lustig gemacht. War das notwendig? Aber die Soldaten waren auch grobe Kerle. Dann haben sie ihn den roten Mantel wieder weggenommen und haben ihm wieder seine anderen Kleider angezogen. Und dann ist der Weg zur Kreuzigung losgegangen. Unterwegs war Jesus schon so schwach, dass er sein Kreuz nicht tragen konnte. Auf jeden Fall haben sie zufällig einen Mann ausgewählt. In der Bibel heißt er Simon, kommt aus Cyrene in Nordafrika. Und dem haben sie gezwungen, Jesus das Kreuz zu tragen, bis nach Golgatha. Dann hat man versucht, oder Jesus Wein angeboten mit Galle, was auch immer das war, auf jeden Fall, um ihn etwas zu betäuben, um ihn betrunken zu machen, damit es, was da auf ihn zukommt, jetzt für ihn leichter wird. Jesus hat abgelehnt. Er wollte das ohne Betäubung durchleiden. Dann kreuzigten sie ihn. In der Bibel ist es nur 4 Worte. In Wahrheit ist es ein grausames Geschehen. Und kaum war das vorbei, teilten sie seine Kleider unter ihn und sie verlosten sie auch untereinander. Ja? Sie verteilten seine Kleider. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Diese Wache war nur dazu da, damit er, solange er noch lebt, ihn niemand vom Kreuz nehmen kann. Weil es hätte ja jetzt jemand kommen können und ihn noch runternehmen. Also wurde er bewacht, mindestens bis er tot war. Und über seinem Kopf haben sie ein Schild angebracht, auf dem stand der Grund seiner Verurteilung, so wie der Pilatus das wollte, oder das genommen hat, das ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus wurden dann noch 2 Verbrecher gekreuzigt, links und rechts. Also wenn man den Aufwand getrieben hat, hat man schon das auch da genutzt. Dann kamen Leute vorbei und die haben begonnen, über Jesus zu spotten. Und du wolltest den Tempel doch abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du wirklich Sohn Gottes bist, dann rette dich selbst und steig vom Kreuz herunter. Was haben die Leute sich gedacht? Was hat Jesus wohl dabei gedacht? Es ist ja mitten dabei, das, was er, dass sein Leib stirbt und er nach 3 Tagen wieder aufsteht. Es geschieht gerade, aber die Leute verstehen es nicht. Sie verstehen nicht, was da geschieht, dass Jesus für die gesamte Menschheit alles gibt. Und auch die Priester haben sich daran beteiligt und die Schriftgelehrten und die Ratsältesten. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Dabei ist er doch der König von Israel. Er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der soll ihn auch retten, wenn er ihn liebt. Er hat doch behauptet, ich bin Gottes Sohn. Ja, welche Ironie steckt da drin. Wenn Jesus das wirklich gemacht hätte und wäre vom Kreuz runtergestiegen, was hätten sie dann gemacht? Wie hätten sie dann geguckt? Aber das war nicht der Plan Gottes. Der Plan Gottes war, dass das so stattfindet, wie es im Alten Testament schon vorausgesagt hat, wie Jesus es gewusst hat. Sein Blut muss vergossen werden, sein Leib muss sterben. Blut für unsere Sünden und der Leib, dass die Trennung zwischen uns und Gott aufgehoben wird. Jetzt ist es 12 Uhr mittags geworden. Jesus hängt am Kreuz, es ist alles soweit fertig. Und dann hat sich auf einmal eine Finsternis im Land ausgebreitet. Es ist finster geworden, es ist dunkel geworden. Es war dunkel. Und diese Finsternis hat bis um 3 Uhr nachmittags gedauert. Darum feiern wir das auch um 3 Uhr nachmittags. Jetzt ist es 3.15 Uhr. Und dann um die 9. Stunde schrie Jesu laut, Eli, Lama, Shabbatani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als sie das hören, fangen wieder einige, die das nicht richtig verstehen, die verstehen dieses Eli, Eli als Elia. Er ruft nach Elia. Jemand kommt noch auf die Idee, ihm einen Schwamm mit Essig als einen billigen Fuselwein zu geben, aber Jesus will den auch nicht trinken. Die anderen riefen, lass das, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Und dann hat Jesus noch einmal aufgeschrien und ist verstorben. Zu dem Zeitpunkt ist im Tempel der Vorhang zerrissen, von ganz oben nach ganz unten. Dieser Vorhang hat das Allerheiligste, wo die Truhe, wo Gott und die 10 Gebotstafeln drin, also wo Gott gewohnt hat, wo der Bereich für Gott war im Tempel, abgetrennt von dem Bereich, wo die Priester, die Opfer oder die Priester sein durften. Und dieser Vorhang ist zerrissen als Zeichen, Gott kommt zu uns Menschen. Gott hat jetzt alles vollbracht und der Weg zu Gott ist frei. Wer kann frei zu Gott kommen? Vorher durfte niemand hinter diesen Vorhang gehen. Jetzt war er offen und im Prinzip die Priester, oder also diesen Vorhang gab es nicht mehr, er war weg. Auch die Erde hat gebebt, Heilige sind auferstanden, steht in der Bibel. Und dann finde ich auch noch im Vers 54 interessant, ein römischer Hauptmann mit seinen Soldaten bewachte Jesus. Sie sahen das Erdbeben und alles, was geschah, da fürchteten sie sich sehr und sagten, er war wirklich der Sohn Gottes. Dann waren am Kreuz auch noch Frauen. Es waren auch viele Frauen da, die aus der Ferne alles mit ansahen, seit Jesus in Galiläa wirkte. Sie waren ihm gefolgt und hatten ihn unterstützt. Unter ihnen waren Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Frauen waren da unterm Kreuz, die Jünger nicht. Sie haben Jesu begleitet bis in seinen Tod. Jetzt ist es Freitagabends, kurz bevor die Sonne untergeht. Wenn die Sonne untergeht, beginnt der Sabbat und auch das eigentliche Passahfest. Ja, das Lamm hat man auch, das Lamm, das, was der Reinhold vorhin vorgelesen hat, hat man am Freitag tagsüber geschlachtet. Und ab Samstag, ab Freitagabend hat dann der Sabbat begonnen. Und jetzt ist es dem Josef von Arimathea wichtig geworden, dieser Jesus soll nicht über den Sabbat an diesem schändlichen Holz hängen, am Kreuz hängen. Und er ist nochmal zu Pilatus gegangen. Also der Pilatus hat viel zu tun gehabt an dem Tag. Der ist da oft behelligt worden. Und er ist ein letztes Mal noch einmal zum Pilatus gegangen und hat ihn gefragt, ob er den Leichnam abnehmen darf und in sein persönliches Grab legen darf. Und der Pilatus hat zugestimmt und so hat man schnell vor Sonnenuntergang noch Jesu vom Kreuz genommen und ihn in diese Grabkammer gelegt und einen großen Stein davor gerollt oder gelegt. Und dann sind alle endgültig heimgegangen. Nein, Maria von Magdala und die andere Maria blieben dort. Sie ließen sich gegenüber vom Grab nieder. Sie haben eine Grabwache gehalten noch. Aber jetzt, bei den Priester und Ältesten und Pharisäer, da brodelt es jetzt am Sabbat, dann am nächsten Tag, am Samstag dann, ja. Sie erinnern sich, dass Jesus was gesagt hätte, dass er nach 3 Tagen auferstehen will. Und drum haben sie, und das hat sie nicht in Ruhe gelassen, und so mussten sie nochmal zum Pilatus am Samstag. Am Sabbat sind sie jetzt zum Pilatus gegangen und haben ihm gesagt, Pilatus, uns ist noch was eingefallen. Jesus hat gesagt, ich werde nach 3 Tagen vom Tod auferstehen. Gib dem Befehl, dass das Grab bis zum 3. Tag bewacht wird. Wäre vielleicht mal interessant gewesen, was der Pilatus damals, wie der persönlich da wirklich immer reagiert hat. Aber auf jeden Fall, auch hier hat er nochmal zugestimmt. Also das war schon ein guter Kerl, so viele Dinge, die der da immer wieder zugestanden hat. Also er hat jetzt zugestanden, dass ab dem Sabbat, am Samstag, eine römische Wache vor dem Grab steht. Eine römische Wache hat aus 4 Soldaten bestanden. Also die haben dann quasi von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, kann man sich ausrechnen, 12 Stunden, jeder 3 Stunden, haben die zu wachen gehabt. Und ihnen war bei Todesstrafe verboten zu schlafen. Also einer musste immer wach sein, der erste 3 Stunden, zweite 3 Stunden und so, durch die ganze Nacht. 4 Soldaten haben hier vor Jesu Grab Wache gehalten. Weil die Priester hatten Angst, wenn jetzt die Jünger kämen und den Leichnam nur stehlen würden, dann wäre ja alles noch viel schlimmer. Dann, ja, aber so war eigentlich klipp und klar, diese römische Wache, die hat gewacht, bis Jesus auferstanden ist. Und es gibt keinen Betrug. Der Betrug kommt dann hinterher wieder, dass die Priester wieder hingehen und den Pilatus oder den halt die Soldaten bestochen haben, dass sie schlafen. Und das hat man auch so dem Pilatus dann erklärt. Also das war jetzt wieder der Kunstgriff, wo man versucht hat, hier die Sache noch ein bisschen hinzubiegen. Also das Grab war bewacht. Die Priester haben auch noch ein Siegel angebracht. Ich habe wohl gelesen, dass die quasi eine Schnur über den Stein gespannt haben. Ja, und das links und rechts mit so einem Siegelharz befestigt haben. Das war das Siegel nochmal, dass wenn der Stein bewegt wird, dass das Siegel dann zerstört ist. Und so wurde Jesus bewacht bis zur Auferstehung. Was ist wichtig an Karfreitag? Jesus war tot. Ja, das ist ganz wichtig. Er war tot, er hat diesen Tod erlitten als Mensch, aber auch als Gott. Ja? Und das macht sein Opfer so einzigartig, dass hier Gott für uns Menschen stirbt. Das Ganze ist von Gott so geplant und gewollt gewesen. Es war Gottes Absicht, dass er diese Lösung, diese Erlösung für uns schafft. Für den Mist, den wir gebaut haben, aber auch damit wir wieder in Kontakt kommen dürfen mit Gott. Dafür hat Jesus sein Leib hingegeben, dass wir wieder zu ihm kommen dürfen. Und Jesus hat es als Mensch auf sich genommen. Er hat es als Mensch getragen. Er hat sich dafür entschieden, als Mensch. Und ein Satz hat mich in der Vorbereitung auch noch bewegt. Für die Juden war das Ganze ein Ärgernis. Ja, die haben sich darüber geärgert. Und den Griechen war es eine Torheit. Ja, für uns ist das manchmal heute auch schwer nachzuvollziehen. Gott, was tust du da? Was hast du da gemacht? Warum hast du das so gemacht? Warum musste dieser Weg so schwer sein? Alle diese Fragen, die dürfen wir Gott auch stellen. Warum? Aber Gott ja, hat diesen Weg so festgelegt und er hat auch das Recht dazu, so einen Weg festzulegen, es so zu tun, wie er das will. Und uns das zuzumuten, ja, dass wir das anschauen können, darüber nachzudenken können und auch sehen dürfen, ja, unser Mist wird uns vergeben, den wir in unserem Leben haben, der hinter mir liegt, aber auch der vor mir noch liegt. Ja. Ich werd auf dieser Erde nie ein perfekter Mensch sein. Ich werde immer wieder andere verletzen. Aber auch dafür ist Jesu Blut geflossen. Das hat er für uns bewältigt. Ja. Damit wir, dass das uns vor Gott nicht mehr anklagen braucht. Ja. Und er hat seinen Leib gegeben, damit wir als neue Menschen mal im Reich Gottes leben dürfen. Soweit. Ich bete noch. Ja, danke, Herr Jesus, dass du alles für uns getan hast. Danke, Vater, dass du diesen Plan so gestaltet hast, wie es dir gefallen hat. Danke, dass wir heute daran denken dürfen und uns, ja, erinnern dürfen, dass du alles für uns getan hast, dass du den tiefsten Weg für uns gegangen bist. Danke dafür. Hilf, dass wir das verstehen und annehmen, dass es in unserem Leben wirksam wird, dass es uns verändert, dass diese Liebe uns umtreibt, die dich bestimmt hat, die dich am Kreuz gehalten hat. Ja, dass es unser Leben verändert und wir als veränderte Menschen in dieser Welt leben, als neue Menschen, die mit dir auferstanden sind, die von dir verändert sind und die in dieser Welt anders handeln können, weil du uns liebst. Amen.